Wie schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei Die Schreibenden. Und bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, hätte ich mal eine Frage. Wo hört ihr eigentlich diesen Podcast? Im Auto vielleicht oder im Bus auf dem Weg zur Arbeit? Auf jeden Fall ja wahrscheinlich da, wo man gerade nicht in ein Buch gucken kann oder nicht will. Und wenn ihr einfach gerne hört, dann könnt ihr auch die Bücher meines heutigen Gastes hören statt lesen. Und dafür möchte ich euch gerne die BookBeat-App empfehlen. Einfach runterladen und dann könnt ihr bei BookBeat ganz viele Hörbücher und Hörspiele hören für jeden Geschmack und rund um die Uhr. Und weil ihr so tolle Podcast-Fans seid, gibt es auf meiner Internetseite anja-görz.de jetzt einen Link zu einem gratis Premium-Monat bei BookBeat. Oder ihr gebt direkt bei BookBeat den Code anja2019 ein und hört dann so viele Hörbücher, wie ihr wollt. Zum Beispiel die von meinem Gast heute.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Und ich darf heute zu Gast sein bei Elisabeth Herrmann in Berlin. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Du bist gerade ganz viel auf Reisen, deshalb bin ich ganz froh, dass du überhaupt einen Moment gefunden hast, dass wir uns treffen können. Du warst in den USA, du warst, ich glaube, in Odessa.
Letzte Woche, ja.
Recherchereisen natürlich.
Alles Recherche.
Und wie das geht und warum man das macht, dazu natürlich nachher noch mal ein bisschen mehr. Wir wollen über Bücher sprechen, wir wollen über Drehbücher sprechen, über Krimis, über Fernsehen. Aber es geht wie immer los mit einem kurzen Lebenslauf. Und ich habe mir mal was zusammengeschrieben und zusammengesucht über dich. Elisabeth Herrmann, Herrmann 2R, 2N, ganz
richtig,
wichtig, das wird ja wahrscheinlich öfter mal falsch gemacht.
Und Elisabeth, nicht Eva.
Genau, geboren 1959 in Marburg an der Lahn, hat nach dem abgebrochenen Abitur eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht. Was dann immer überall gerne steht, ist, dass du dann als Betonbauerin und Maurerin gearbeitet hast.
Auf der Lehrbaustelle, aber genau. Nicht richtig.
Dann hast du aber das Abitur nachgeholt auf der Abendschule, Theaterwissenschaft studiert, anschließend bei Radio und Fernsehen gearbeitet und nach mehreren Dokumentarfilmen, die du gemacht hast, den ersten Roman geschrieben. Das war 2005, Das Kindermädchen.
Mhm.
Das wurde nach anfänglichen Startschwierigkeiten ein Riesenerfolg, ist dann auch verfilmt worden von Carlo Rola, aber erst viele Jahre später, 2012 nämlich. 7 Jahre dazwischen, auch dazu kommen wir noch. Inzwischen hast du sehr, sehr viele Kriminalromane geschrieben, Jugendbücher, Hörspiele, Drehbücher, viele Preise dafür bekommen und lebst mit der Tochter in Berlin. Theaterwissenschaft, warum? Was war dein Ziel?
Es war so, dass ich vom Land in Oberhessen, wo man ja nichts mitbekam von Kultur oder klar gab's Theater. Ich bin mit meinen Eltern dann nach Hanau gefahren. Da war so eine Gastspielbühne, wo dann Tourneetheater aufgetreten sind mit lustigen Schwenken. Aber es war jetzt nicht, ich hatte keine Ahnung jetzt direkt von Theater. Mein Vater hat zwar immer versucht, uns die Klassiker näher zu bringen, aber es hat mich überhaupt nicht so berührt. Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen und da gibt's die Butch Cup. Das ist nur eine, die gibt's heute noch. Das ist so eine Bühne mit Disco. Und Freitagabend war da immer Idiot Ballroom. Und ich habe immer versucht, da Freitagabends hinzugehen. Fand es immer mit Sperrstunde. Um 1 Uhr nachts war dann Sperrstunde. Es wurde als letztes Lied immer Public Image Limited gespielt. This is not a love song. Den müssten wir jetzt, wenn er jetzt beim Radio wären, müsste der jetzt gespielt werden.
Aber wir singen ihn jetzt nicht.
Du. Okay, und ja, ich war da so Anfang 20 und Punk und habe aber gejobbt. Also ich wollte halt gerne ein bisschen was von der Welt sehen, weil von der hatte ich auch keine Ahnung. Also ich hatte einen riesen Nachholbedarf. Und wenn ich dann abends in der Butch Cup jemanden kennengelernt habe und er meinte, fragt mich, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ja, ich bin bei Zeitarbeit, das war damals noch eine wirklich also lukrative Möglichkeit, Geld zu verdienen, als Fremdsprachenkorrespondentin bei Dickerhoffen Wittmann oder Weiß und Freitag, ja, da war der schon wieder weg auf der Tanzfläche. später habe ich Sex and the City, die eine Folge gesehen, wo Miranda versucht im Speed-Dating einen Mann kennenzulernen und die stehen immer auf, wenn sie sagt, ich bin Anwältin. Und sobald sie sagt, ich bin Stewardess, erste Klasse, blieben sie.
Also das heißt, du hast Theaterwissenschaft studiert, um Männer zu fangen?
Es ging ein bisschen anders. Nein, das habe ich mir dann auch sehr schnell abgeschminkt, weil das sollte man nicht tun. Das ist kein, würde ich sagen, war für mich nicht so das attraktive Material. Aber ich hatte dann irgendwie durch Zufall bin ich an die Bühnen in Frankfurt gerutscht und habe dann eine Dramaturgie-Hospitanz erwischt. Also ich habe schon Theaterwissenschaften studiert. Und weil es halt irgendwie mich ja, weil es halt spannend, ich dachte, es ist spannend. In Wirklichkeit war es sehr langweilig, weil viele geredet haben und weniger auf den Punkt kamen. Es war ein sehr abstraktes Fach, fand ich. Und dann habe ich also da in der Dramaturgie gearbeitet. Und dann sind wir wieder Freitagabend in der Batschka. Und dann kommt da wieder so ein süßer Schnuckel und fragt, was machst du? Und dann sagst du, ach, ich bin an den städtischen Bühnen, ich bin gerade in der Strete gerade auf David Muchters Samurai mit Die Wende von Jean Genet. Jean Genet. Also, das habe ich lange geübt. Jean Genet. Ja,
das ist super.
Also, das gegen Public Image Limited anzubringen, mit diesem Timbre, das muss man erstmal können. Und sie blieben. Also, sie waren fasziniert. Also, das hat schon funktioniert, lange bevor Sex and the City kam, dass ich feststellte, dass Kultur und das Arbeiten in Kultur Faszination auf die Menschen ausübt. Auf einen bestimmten Menschenschlag. Mit Sicherheit nicht auf Banker oder Polizisten oder sonst was, aber auf die, bei denen ich mich auch immer zu Hause gefühlt hatte, aber nie gewusst hatte, was mir fehlt in den ganzen Jahren zuvor, weil ich keine Berührung dazu hatte. Also es war so ein Reinstürzen und Reintauchen in die Szene und man ist jung, man erlebt viel und man macht was, wo man mit glücklich ist und zufrieden ist. Und so kam das, dass ich also Theaterwissenschaften weiter studieren wollte. Und das ging einfach als Hauptfach nicht in Frankfurt. Es ging allerdings in Berlin und so kam dann die Idee, 84 nach Berlin zu kommen.
Dann klingt es immer so wahnsinnig geschmeidig. Dann schrieb sie ihren ersten Roman und der wurde gleich total erfolgreich. So einfach ist es doch sicher nicht gewesen.
Nee.
Wie schwer hast du dich getan, dieses erste Buch zu schreiben?
Also den ersten Kriminalroman, ich hatte ja vorher schon vor vielen Jahren mal eins geschrieben, aber das war jetzt irgendwie jetzt nicht weltbewegend. Das kam dadurch, dass ich wirklich dann endlich meinen Beruf gefunden hatte, Journalistin. Also ich habe immer Geschichten gesucht. Und die so zu erzählen, dass die Leute dranbleiben.
Aber die Geschichten haben dich auch zum Teil gefunden, weil du bist, muss man dazu sagen, als Reporterin viel im Land Brandenburg in Berlin unterwegs gewesen und tatsächlich natürlich mit Menschen in Kontakt gekommen, die der Radioredakteur im Sender vielleicht nicht so
richtig
trifft. Ja. Menschen, die dir dann Geschichten erzählen, weil sie wissen, da kommt jemand vom Radio, der hört mir jetzt zu, also erzähle ich mal eine Geschichte. Und das sind nicht immer die Veranstaltungen gewesen, um die es ging, sondern du hast Lebensgeschichten gehört.
Nee, das war auch so, dass man dann oft, wenn man dann auch mal sich umschaut und sieht, wo sitzen wir hier und was ist das und wo, welches Foto ist das. Also wenn man so Gespräche führt, um auch erstmal so ein bisschen sich kennenzulernen, dann oft auch Themen angesprochen werden oder später, wenn man sich kennengelernt hat, die dann nicht mehr so offiziell waren. Ich denke, man hat Begabungen. Also die einen können gut Fußball spielen, die anderen können unglaublich gut kochen und ich glaube, ich habe sowas, dass ich Menschen aufschließen kann in relativ kurzer Zeit. Also das passiert mir des Öfteren, dass man Menschen kaum kennt und die erzählen mir die ganze Lebensgeschichte. Oder ich gehe nur ein Brötchen kaufen und komme nicht weg, weil die Verkäuferin gar nicht mehr dazu kommt, all ihr Leid zu klagen, was sie heute erlebt hat. Gerade vorhin wieder beim Blumenladen. Also ich stand ja wieder eine Viertelstunde, weil bei uns in der kleinen Orberstraße der Markt ein großes Problem ist. Das müsste man wirklich mal thematisieren, wenn ich jetzt noch bei der Abendschau wäre, würde ich das als Thema vorschlagen, was mit unseren Wochenmärkten passiert, weil die eingehen, weil sie komplett an den Bedürfnissen der Menschen vorbei organisiert sind. Hier gibt es kaum noch Leute, die vormittags einkaufen können. Das wollen die alle nachmittags nach dem Job machen und da vielleicht auch ein bisschen Zeit haben. Also solche Dinge fallen mir dann auf. Aber die kommen dann auch vielleicht als Nebenstrang durchaus mal im Buch vor. Ich denke, neugierig sein, das hat mir geholfen, aber so, dass man den Menschen das Gefühl gibt, sie offenbaren sich, aber sie entblößen sich nicht.
Aber es ist ja, wird ja auch andere Menschen geben, denen Geschichten erzählt werden. Und bei dir muss es ja irgendwas ausgelöst haben. Du musst ja das Gefühl gehabt haben, das ist jetzt, irgendeine Geschichte ist so hängen geblieben, dass sich daraus was entwickelt hat, das sich getrieben hat, das als
das
Roman.
Das war, da hat man mich zutiefst beleidigt, muss ich sagen. Das war so ein Kampf, ich und gegen das Schicksal oder gegen höhere Mächte oder gegen die Intendanz des RBB. Man weiß es nicht so genau, was einen da so anstachelt. Es war so, dass ich einen Leserbrief gelesen hatte im Tagesspiegel. Es ging damals um die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft in Bezug auf Zwangsarbeiterzahlungen. Und diese Frau schrieb, dass also nicht nur die Industrie und die Landwirtschaft Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, sondern auch Familien als Kindermädchen. Selber Kinder, 11, 12, 13-jährige Mädchen, die dann hier arbeiten und schuften mussten. Und das hat mich interessiert und da habe ich dann angefangen zu recherchieren und es tat sich, wie oft bei solchen Themen, eine unendliche Fülle an Geschichten auf, an tragischen, furchtbaren, aber tatsächlich auch an Geschichten von Güte und Zuwendung, das hat es auch gegeben. Ich bin dann sogar nach Kiew gefahren und habe mit diesen alten Frauen noch gesprochen, was unglaublich berührend war und kam zurück mit einer Fülle von Stoff, wo ich dachte, das ist eigentlich ein Dokumentarfilm. Also das muss man mal zeigen, was die Kinder von damals erzählen und die Kindermädchen. Und dass die sich dann so nach 60, 70 Jahren mal wiedersehen, was das für ein Moment für die beiden ist. Und das wollte keiner. Wollte keiner haben. Und bin dann also von Pontius zu Pilatus gerannt und dahin Zeitgeschichte und jenes und sonst wie. Also ich bekam nur Absagen. Und das hat mich dann so geärgert, dass ich mich hingesetzt und ein Buch geschrieben habe. Und ich habe damals sehr gerne Kriminalromane gelesen, war sehr beeinflusst von Peter Hoeg und Elizabeth George, also von Romanen, die tatsächlich auch Themen aufgreifen, die was mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Also mich hat nie das reine Morden und Schlachten und Schlürfen interessiert, sondern immer, wie gerät jemand in das normaler Mensch in eine außergewöhnliche Situation und befreit sich da auch wieder, entweder indem er etwas aufklärt oder indem er mordet. Also das fand ich faszinierend. Und das war für mich auch ein guter Aufhänger zu sagen, da habe ich dann auch einen dramaturgischen Faden. Es geschieht etwas am Anfang, es geschieht ein Mord und die Aufklärung dieses Mordes führt uns hinein in eine Geschichte, die 1941 begann.
Nun habe ich gerade schon gesagt, das war dann irgendwann das Kindermädchen, der fertige Roman, den wollte aber keiner.
Nein, da habe ich über 50 Absagen bekommen. Es war wieder genau das gleiche, Zwangsarbeiter. Und da müssen wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sein. Also wir haben abends die Chance, ins Kino zu gehen und es ist Aquaman zu sehen. Ja, Entschuldigung.
Wir haben alle die Plakate gesehen.
Ich bin Hechel. Oder ein Dokumentarfilm über Zwangsarbeiter. Also da möchte ich die sehen, die sagen, yo, ich möchte in den zweiten. Dass der zweite vielleicht künstlerisch und menschlich 10.000 Mal wert ist als so ein Blockbuster, darüber brauchen wir uns gar nicht auseinanderzusetzen. Aber Verlage sind nun mal auch wirtschaftlich orientierte Unternehmen. Das muss man wissen, wenn man Autor ist. Also das sage ich auch vielen Anfängern, die dann immer das Gefühl haben, ich verkaufe meine Seele, wenn ich mein Buch verkaufe. Und wenn ich schon die Seele verkaufe, dann darf ich nicht auch noch Geld dafür nehmen. Dann prostituiere ich mich ja. Also so ein bisschen geht das da Hand in Hand. Um auf den Anfang zurückzukommen, tatsächlich war es so, dass Zwangsarbeiter auf dem Buchdeckel Kassengift ist. Und das hat ewig gedauert, bis ich tatsächlich einen kleinen Verlag gefunden habe, der sich das getraut hat, der von der Geschichte überzeugt war, die durchaus voller Humor ist und eine sehr, sehr leichte Geschichte eigentlich von einem Hallodreh, der auf einmal tatsächlich etwas vor eine große Frage gestellt wird. Will ich weiter Hallodreh sein, die Augen verschließen? Oder hat man mir nicht mal irgendwann was anderes beigebracht? Das war so, ja. Und dann kam es als Hardcover raus, ist, glaube ich, 2000 Mal verkauft worden, aber ist von der Kritik dann nett gelobt worden. Und dann kam es als Taschenbuch raus, ohne Werbung, ohne alles. Und dann geschah das Wunder der Mund-zu-Mund-Propaganda. So ging das los.
Und ist es für dich seitdem auch, weil du gesehen hast, wie das geht und dass Leute dann diese harten Themen auch lesen, wenn sie in so eine Geschichte verpackt werden, so eine Art Krücke, auch Themen anzupacken und zu, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu verstecken in solchen Geschichten?
Jein, also ich bin kein Missionar und ich bin jetzt nicht auf der Suche nach wunden Themen der Gesellschaft, die ich unbedingt in einen Roman packen muss. Also da gibt es unendlich viel und es gibt auch unendlich viele Autoren und Autorinnen, die das tun. Ich habe immer Themen, die mich persönlich berühren. Also wo etwas in mir zum Klingen kommt, also eine traurige Seite oder eine hoffnungsvolle Seite. Und wenn ich so ein Thema gefunden habe oder etwas, was mich interessiert, wo jemand zum Beispiel wie Judith Kepler, die Tatortreinigerin, eine Auffassung von ihrem Beruf hat, dass sie etwas wieder in Ordnung bringt, dass sie etwas heilt, dass eine Wohnung, in der ein Mensch unfassbar schlimm zu Tode gekommen ist, jetzt wieder ein Ort ist, an dem man leben kann, wenn das für sie die Katharsis ist, die sie vollenden kann, dass Hinterbliebene nicht mehr an das Blutbad denken oder an den Geruch oder an sonst was, sondern dass alles sauber ist und dass das Bild verblassen kann des Entsetzens und die Erinnerung einsetzen kann, dass das Judiths Intention ist, wenn sie an einen Tatort kommt und tatsächlich bevor sie an sich daran macht, die Atemmaske aufzusetzen und den Overall überzustreifen, mal innezuhalten und zu gucken, wer war das, der hier gelegen hat oder die hier gelegen hat. Das ist was mich berührt. Also da fange ich an. Nicht darum, da geht es jetzt nicht um das gesellschaftliche Problem der Tatortreinigung oder warum werden Putzfrauen so schlecht angesehen. Nein, das ist nicht, es ist etwas, was ein Mensch tut. Das könnte auch passieren mit einem Müllfahrer oder so. Es ist etwas, was ein Mensch tut, was ihn aus den schlechten Erwartungen, die wir mittlerweile alle an die Menschen haben, heraushebt. Und man sagt, nein, das ist eigentlich so, wie es sein sollte.
Du hast Judith Kepler gerade schon genannt, ist deine dritte Serienfigur. Dazwischen gab es eine Journalistin. Und im Kindermädchen gibt es auch schon Joachim Fernau, den Rechtsanwalt. War das, als dann das Taschenbuch so erfolgreich war, gleich deine Idee oder die Idee des Verlags, deine Reihe draus zu machen?
Also ich muss, wenn ich zurückdenke, tatsächlich gestehen, dass ich das immer ganz unglaublich begehrenswert fand, eine Reihe zu haben. Also so viele Reihen kannte ich nicht. Ich sah Donna Leon. Es lachen natürlich alle. Also das ist ja nicht so, dass jedes Mal, wenn ich ein Buch rausschmeiße, das gleich eine Million Mal verkauft wird. Nein, so ist es nicht. Aber ich dachte, oh, ist das schön, als eine Reihe zu haben. Und ich freue mich auch komischerweise immer noch auf Brunetti. Also man wird alt mit ihm so langsam. Und Paola, über die ich mich immer noch ärgere. Aber es ist schön. Also eine Reihe ist was Schönes, wenn sie kontinuierlich und wahrhaftig fortgesetzt wird.
Und du hattest aber nie die Sorge, dass du zum Beispiel bei deinem Personal Dinge vergisst, weil du, dass du vielleicht eine Vorliebe anders zuordnest und so einen Fehler nicht bemerkst im fünften, sechsten oder siebten Band, den du im ersten ganz anders beschrieben hast.
Eigentlich nicht, nein.
Wie arbeitest du? Hast du Notizzettel, hast du einen Karteikasten, wo dann Joachim draufsteht und wo Judith draufsteht, wo die Charakterzüge der Figuren dann beschrieben sind und wie die aussehen?
Also ich kenne die doch. Also das ist, ich meine, das ist so, als wenn du mit deiner Familie am Tisch sitzt, da brauchst du auch keinen Zettel, wenn du deinen Bruder beschreiben solltest oder irgendwie ein Notizbrett.
Du hast ja nicht nur deinen Bruder und deine Schwester mit am Tisch, sondern du hast ja dann auch vielleicht zwei entfernte Cousins mit am Tisch.
So ist es.
Die auch wieder vorkommen. Und die kannst du ja schon mal durcheinander bringen.
Das stimmt, das kann man durcheinander bringen. Aber wenn ich bin jemand, der immer unbewusst, bevor er etwas hinschreibt, auch checkt, stimmt das? Also zum Beispiel, auch wenn es um einfach nur einen Post bei Facebook geht und ich weiß nicht mehr, wie genau wurde jetzt Barack Obama geschrieben, mit K oder mit ZK. Also dann google ich das, bevor ich das reinschreibe, weil wenn ich nicht 100% sicher bin, dann mache ich das nicht. Wenn ich jetzt jemanden habe, zum Beispiel bei Judith Kepler, Klaus-Rüdiger Dombrowski, da wusste ich immer, wie der aussieht, wie der tickt, was der macht, weil ich ihn mir einfach so gebacken habe. Also das ist mein Werk, den habe ich drin.
Und wenn du die backst, welche Zutaten hast du dann? Also ist das tatsächlich die Frau aus dem Blumenladen, die du vorhin genannt hast? Kommt die vielleicht irgendwann zumindest in Teilen vor?
Nee, aber so die Art und Weise, wie sie da steht und was sie sagt, das könnte vorkommen. Oder letzten Endes sind ja alle Bücher, die wir schreiben, gespeist aus unseren Erfahrungen, unserem Erleben und die Reflexion. Also natürlich ist es eine Lüge zu sagen, das bin ich nicht in den Büchern, aber letzten Endes würde ich einfach mal wagen zu behaupten, es ist alles frei erfunden. Ich habe sie mir so gemacht, ich stelle sie mir vor. Aber natürlich habe ich in 25 Jahren Journalismus ganz viel erlebt. Ich war ja nicht nur in Brandenburg draußen bei, ich weiß nicht, Kaninchenzüchtern, ich war im Bellevue beim Bundespräsidenten. Ich habe in der VIP-Lounge von Hertha gesessen. Ich habe bei großen Bällen, Bundespresseball war ich dabei. Wir arbeiten da als Journalisten, wir beobachten, wir sind nicht Teil, das wissen wir. Wir müssen aber berichten als Medium. Und da guckt man schon mal und da fällt einem sowas auf. Und dann sieht man, wie raucht er seine Zigarre und warum schmeißt er sie schon nach drei Zügen dann in den Aschenbecher. Schmeckt sie ihm nicht und jetzt hat er einfach zu viel Geld. Oder jemand benimmt sich so und so. Jemand sagt das, haut dem anderen, greift ihn dauernd an den Oberarm, haut ihn auf die Schulter. Das sind so Herrscherposen von Männern. Das beobachte ich schon. Oder auch das heute, wenn ich im Zug fahre und es geht darum, einen reservierten Platz freizugeben oder so. Mit welchen Diskussionen ist das verbunden? Da bleibt viel hängen. Mhm. Und dann kann man das natürlich alles so raussprudeln lassen.
Warum ist deine erste Serienfigur ein Rechtsanwalt geworden? Das war ja zu einer Zeit, in der in erster Linie Kriminalkommissare ermittelten, noch als dieser erste Band erschienen ist.
Ja, ich wollte einen Mensch wie du und ich. Er ist ja auch kein typischer Rechtsanwalt geworden. Meine Tochter studiert Jura im Moment. Ich weiß, was dazu gehört. Und charismatische, sexy Rechtsanwälte kann man, glaube ich, sind, glaube ich, in dieser Branche nicht so oft zu finden. Also zudem ist er noch jemand, der ein Halodrie ist, der nicht mit Geld umgehen kann und der am liebsten Porsche fahren würde, aber immer ohne Ticket in der BVG sitzt. Im Bus meine ich damit. Er ist so ein ganz anderer Typ. Also er will nach oben. Er weiß nicht, warum das nicht klappt und er immer ausrutscht darauf, auf den Stufen, die hochkommen. Und endlich hat er es erwischt. Endlich, endlich, es ist soweit. Endlich. Wir wissen nicht, ich glaube, es ist wirklich Liebe im Spiel, als er sich in Sigrun von Zernikow, die sich ja ohne von nennt, eine Politikerin nennt, eine konservative Politikerin, und er gleichzeitig diesen ganzen Background von ihr kriegt. Also die Kanzlei im Grunewald, den Schwiegervater, die Großmutter, die über 90-Jährige, dann eine Wohnung in diesem Palais dort, die er natürlich auch dementsprechend flapsig beschreibt, aber trotzdem genießt er es. Also es ist so wie jemand, also der unverdientermaßen Hans im Glück geworden ist, das weiß er auch. Und er will es nicht verlieren. Er ist jetzt endlich auf der Stufe zum ganz großen Glück. Er hat es geschafft. Und genau da taucht diese russisch sprechende Frau im Garten auf, eine alte Frau, und erzählt was von Zwangsarbeitern. Also, und das ist sowas, wo ich denke, das ist so menschlich. Also, wir alle wollen damit erstmal nichts zu tun haben. Wir wollen ja, gehen Sie doch zur Behörde oder sonst wie. Und wie er sich windet und wie er das auch, wie er merkt, indem er, jetzt wird's ernst, die wird umgebracht, er wird befragt, es wird ein Thema im Haus auf einmal. Zwangsarbeiter. Bei uns, bei den von und zu Sternikos, durfte es doch gar nicht geben, seine Freundin. Freundin wird auf einmal mit diesem Thema konfrontiert. Sie muss da was machen, aufarbeiten. Wie macht sie das? Also auf einmal kommen da so Konflikte und er weiß, er könnte es deckeln. Also ich finde das so menschlich. So kam ich drauf. Er hätte auch Chauffeur sein können. Also der sich dann in die Tochter des Hauses verliebt. Also ich wollte immer Menschen haben, die es nicht berufsmäßig machen. Andere, also ermitteln und da, es sollte immer was Außergewöhnliches sein.
So merkt man beim Erzählen, wie gut du ihn kennst und wie begeistert du von ihm bist. Es hat ja, habe ich vorhin schon gesagt, eine ganze Weile gedauert, bis daraus ein Film wurde.
Ja, genau.
Und natürlich hat man oft, wenn man schreibt und gefragt wird nach so einem Buch, wen könntest du dir vorstellen in Rolle X oder Y, Wunschvorstellungen. Dein Kommissar wird im Fernsehen gespielt von Jan-Josef Liefers. War das einer, mit dem du von Anfang an einverstanden warst, oder musstest du dich an den Gedanken gewöhnen?
Ich war total einverstanden damit, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Network Movie das so hochhängt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es der Montagsfilm wird, dass es gleich in der ersten Woche im Januar läuft, der beste Sendeplatz überhaupt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Jan-Josef Liefers der deutsche Star überhaupt wird, der wirklich die Sachen dermaßen aussucht mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch bekäme mit so einem normalen Buch, sage ich jetzt einfach mal. Das war damals einfach Glück und ein wunderbarer Produzent, Dietrich Kluge, der an dieses Kleeblatt geglaubt hat, Carlo Rola, Jan-Josef Liefers, wie ich auch geschrieben habe, also das war auch ein bisschen, glaube ich, weg vom Mainstream und dann halt die Power von Network, das ja eine große Firma ist, die sehr eng mit dem ZDF verbunden ist, ein sehr hoch aufgehängter Cast auch, also mit Natalia Wörner als Sigrun von Zernikow, mit der wunderbaren Inge Keller, das ist das einzige Mal, dass ich jemand vorschlagen durfte und der wurde auch genommen, weil ich sie sehr verehre, ich kannte sie noch vom Deutschen Theater, hatte sie noch als Philemon und Baucis in Faust 2 gesehen und mir war ihre Geschichte bekannt und dieses rollende R, diese Reinhardt-Bühnensprache, die sie noch beherrschte, die passte so wunderbar in diesen Film. Also es war ein so passender Film und es war einfach Unterhaltung, bei der aber die Leute das Gefühl hatten, sie haben jetzt nicht irgendwie Kaugummi gekaut, sondern sie haben was wirklich Tolles zu sehen bekommen. Also es ist was Außergewöhnliches gewesen. Also vom Thema her, auch wie es angegangen wurde, wie es gelöst wurde, unsere Combo auch, also ja, damit gerechnet habe ich nicht.
Das ist ja was viele Autoren schwierig finden, wenn sie einen Roman geschrieben haben und dann werden die Filmrechte erst optioniert, dann verkauft. Also das heißt, manchmal dauert es dann 1-2 Jahre, bis ein Film rauskommt. Bei dir hat es 7 Jahre gedauert, bis der Film dann fertig war. Man hat ja seine Geschichte trotzdem noch im Kopf. Und dann kommt dann eine Redaktion und sagt, also das mit dem Wetter, wie das so vorgesehen war, können wir schon mal nicht machen, wird zu teuer. Das Kind müssen wir auch rausschreiben, weil ein Kind, das spielen kann, finden wir gar nicht. Und diese Tiere, die sie da vorgesehen haben in ihrem Buch, liebe Frau Herrmann, die nehmen wir mal auch lieber raus. Ist dir das auch passiert, dass du von deinem Buch alles nicht so richtig erkennen konntest?
Alles. Neuer? Und am besten sind die Regisseure, die dann 6 Wochen vor Drehbeginn oder 4 Tage, ist mir auch schon passiert, auftauchen und sagen, dies ist mein Drehbuch. Ich möchte gerne, dass das verfilmt wird, sonst gehe ich nach Hause. Und die Produzenten knicken ein und machen das und setzen einen vor die Tür. Also all diese Dinge geschehen. Es ist ein seltsames Geschäft.
Und dann sitzt du vorm Fernseher, wenn der Film läuft, und möchtest am liebsten rufen, das habe ich so nicht geschrieben.
Ja. Also das passiert, das ist einfach so, das sind schlimme Niederlagen. Ich bin auch bis heute der Meinung, wenn ich die Drehbücher schreibe, sind die Filme anders, als wenn Regisseure der Meinung sind, sie könnten es tun. Es gibt Beispiele dafür, aber der Zuschauer selber vom Fernseher, also das ist dem so egal, wer das Drehbuch geschrieben hat. Und man darf auch nicht vergessen, also meine Bücher, was haben die für Auflagen? Ich weiß nicht, 40.000, 50.000 oder so. Und das vergleicht man mal mit 8 Millionen, die das sehen. Da hat keiner, also ein Bruchteil von denen hat nur das Buch gelesen. Und das fällt denen gar nicht ein, das irgendwie zu vergleichen. Ich selber sitze natürlich da und denke, wenn ich aber selber das Drehbuch geschrieben habe, dann habe ich immer noch die Chance, so ein bisschen so meine Sprache reinzubringen und die Art, wie ich Geschichten erzähle. Und das wird dann auch immer ein bisschen anders, finde ich. Das ist, da bin ich sehr stolz drauf, gerade in der Austauschbarkeit der heutigen Abendunterhaltung, der öffentlich-rechtlichen wie auch der privaten. Und ja, hoffe, dass es noch häufig so der Fall sein wird.
Du hast vorhin ja gesagt, du hast deine Sachen im Kopf. Dazu musst du natürlich erstmal dann die Sachen in den Kopf kriegen, die du brauchst. Da sind wir beim Thema Recherche. Du warst jetzt gerade in den USA. Ich nehme an, das kommt dann demnächst auch in irgendeinem Buch.
Und das kommt im Drehbuch. Also das ist ja schon als Pressemeldung rausgegangen, deshalb darf ich das sagen. Ich arbeite für den WDR an einem Fernsehzweiteiler über Werner von Braun. Ich hätte das sehr gerne, ich bin seit 5 Jahren mit dem Thema zugange, ich hätte es sehr gerne für dieses Jahr gehabt. 50 Jahre Mondlandung. Es hat leider nicht sollen sein. Jetzt gucken wir, dass wir es vielleicht für 22 hinbekommen. Und war da dort in Cape Canaveral, Space Coast, Daytona Beach. Habe unter einer Saturn-Rakete gestanden, was atemberaubend war. Das war nochmal eine neue Dimension. Es war so wichtig für mich, das zu begreifen. Man kennt nur die Fotos und die Filme. Und dann steht man vor etwas, was tatsächlich menschlicher Erfindergeist, Abenteuerlust, aber auch Chemiker, Physiker und Ingenieure geleistet haben. Man kriegt mit, was wir können, wenn wir wollen. Also das ist ein Gänsehautmoment. Ich habe mit einer Zeitzeugin gesprochen, die damals im Konsulat von New Orleans gearbeitet hat, Brigitta Malm, als Werner von Braun im zweiten Mittelbau-Dora-Prozess seine Aussage gemacht hat. Ich habe nie Zwangsarbeiter gesehen, was heute tatsächlich als falsch sich herausstellt, was ein ganz wichtiger Moment ist, um diese Figur auch zu charakterisieren. Und ich war in Huntsville, Alabama, wo auf dem Redstone Areal immer noch Raketen gezündet werden, riesiges militärisches Sperrgebiet, aber das eine sehr charmante und wohlhabende Stadt ist und wo es diesen deutschen Hügel gibt, wo also von Braun mit den Peenemündern dort gewohnt hat und sich das auch anzugucken, das war sehr wichtig. Also auch der Country Club, in dem er damals war, Norman Mailer hatte darüber geschrieben, der ist versunken, der ist seit 20 Jahren zu, das war so geisterhaft. Ich weiß nicht, ob ihr spanisches Moos kennt, das sind so stachelige Schleier, die wie Spinnweben von den Bäumen hängen und da hing also überall so spanisches Moos und dann diese blinden Scheiben und dann habe ich reingeguckt in den Club und dann hingen da noch schiefe Kronleuchter und der Teppichboden war so gewellt und Gläser standen da noch, das war wie eine Zeitkapsel, also tolle Sachen gesehen und ja, das bereichert mich ungemein. Also ich könnte diesen Zweiteiler natürlich schreiben, ohne dort gewesen zu sein, aber das Gefühl jetzt bekommen zu haben für eine Rakete und für die Zeit, aber auch für das, was Brigitta mir erzählt hat, das gibt nochmal eine andere Dimension
dazu. Aber erklär mal, wie du das dann machst. Schreibst du dann vorher und fährst dann hin, um dich zu vergewissern und dann zu sozusagen bearbeiten? Oder fährst du erst, machst dir Notizen, machst Fotos, Tonaufnahmen und fängst dann erst an zu schreiben?
Also bei Drehbüchern ist es ja so, dass viel über Exposé und Treatment läuft. Ich bin in der Treatment-Phase, wobei ich sagen muss, mein Treatment hat 50 Seiten. Das heißt, das ist schon sehr, sehr detailliert. Also die Geschichte ist herausgearbeitet. Das ist auch sehr wichtig, weil die nächste Phase ist, dass wir jetzt einfach nochmal die Figurenkonstellationen anschauen und schauen, welche, ist immer noch viel zu viel drin, aber welche Phasen der Stationen, bleiben wir bei von Braun, wir jetzt nehmen. Das Gerippe. Das Gerüst, der abgenadelte Weihnachtsbaum. So, und jetzt kommen aber die Kugeln an den Weihnachtsbaum, sage ich immer. Wenn ich dann sowas gesehen habe, dann weiß ich, dass das Kapitel im Country Club wenn tatsächlich Norman Mailer dort auftaucht, eine große Bereicherung für den Film ist. Wohingegen man oft, wenn man es nur am Schreibtisch hat, ja, können wir bleiben lassen. Das heißt, diese Details, die ich jetzt erlebt habe, die kommen dann tatsächlich im Erzählen der Geschichte rein. Das ist ähnlich gewesen wie jetzt bei Schatten der Toten, wo ich wusste, die zweite Hälfte spielt in Odessa, da sucht Judith ihren Vater, der ein wirklich schrecklicher Verbrecher ist.
Ganz kurzer Einschub, Judith Kepler ist die Tatortreinigerin und da gibt es jetzt im März, 14. März einen neuen Band.
So, genau, genau.
Kleine Unterbrechung
ja, beendet. Ja, und sie muss ihn also so in die erste Hälfte spielt in Berlin. Es ist auch eine Geheimdienstgeschichte von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst, also eine Operation in der Ukraine, die ich da sehr genau und detailliert beschreibe. Sehr spannend, wie ich auch finde. Und es spielt also in Odessa. Und dann war ich letztes Jahr mit Konstantin Konowalew da und meiner Lektorin. Konstantin ist ein Filmregisseur und Drehbuchautor, der kurz vor dem Durchbruch steht. Der dreht jetzt gerade, hat gerade einen großen Spielfilm abgedreht und produziert jetzt schon wieder für eine riesen Co-Produktion mit Georgien und der Türkei. Also das ist jemand, der wirklich meines Erachtens, den sehen wir irgendwann mal in Los Angeles für den Oscar. Und der war so unglaublich liebenswürdig und hat mir Odessa gezeigt. Das heißt, wir sind in die Katakomben, wir sind in den Hafen und dann habe ich das Haus des Leuchtturmwärters gefunden. Das wurde mir gezeigt und das war so spooky, so verfallen. Dann der Siemens Club. Ich dachte immer, seit wann hat Siemens denn dort einen Club? Ne? Das ist aber auf Englisch ausgesprochen, das heißt Seemanns Club, also Siemens Club. Auch wieder so ein Ding, so ein Haus aus den 60ern, völlig unspektakulär. Aber es ist was, wo man Atmosphäre reinkriegen kann, der Hafen. Das hätte ich alles nicht gehabt und nicht gefunden, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Die Kaffeeautos, die überall stehen, das sind einfache Lieferwagen, die hinten auf der Rückpritsche eine Gaggia stehen haben und fantastischen Kaffee machen. Diese Diskrepanz zwischen der bittersten Armut dort und diesen Louis Vuitton, Gucci, Prada Straßen. Das London Skya, in dem ich war. Also das, da habe ich jetzt auch übernachtet. Wir waren gerade dort gewesen, um einen Buchtrailer zu drehen. Und da durfte ich dann dort übernachten und dann einfach über dasselbe, aber wirklich Originalparkett zu gehen, über das schon Tschechow und Stevenson und Mark Twain gegangen sind, das erfüllt mich immer mit großer Freude. Also das ist einfach was anderes, das zu erleben, als das nur zu beschreiben.
Machst du dir dann Sprachnotizen, gewisse Eindrücke nicht zu vergessen?
Ich mache Sprachnotizen. Bei dem Interview mit Brigitta Malm habe ich das gemacht, aber die Essenz des Gespräches ist, mir ist was ganz anderes kleben geblieben. Das ist, dass sie damals auch die Aussagen von Auschwitz-Überlebenden mitstenografieren musste. Und sie sagte, wir hatten alle eine Flasche Cognac im Schreibtisch, weil wir es sonst nicht ertragen hätten. Und was dieser eine Satz nochmal auslöst, das ist einfach, das ist mir eigentlich hängen geblieben.
Aber ich denke, also jeder kennt das, wenn er verreist war und kommt wieder zurück und sitzt dann wieder in seiner normalen Umgebung und hat wieder seine normalen Alltagsdinge zu erledigen, wie Wäsche waschen, einkaufen, Wohnung putzen, dass dann Dinge einfach ja auch aus dem Gedächtnis nicht verschwinden, aber doch dünner werden oder blasser werden. Und du musst ja irgendwas haben, um dir die wichtigsten Dinge zu merken. Also machst du dir handschriftlich Notizen?
Ich mache Fotos. Ich mache viel Fotos, weil es sind ja dann eher, wenn ich dahin fahre, ist es ja die Gegebenheiten, die ich mir angucken will. Also wie sieht ein Hinterhof in Odessa aus? Also wie hängen die Eiszapfen? Wo ist die gefrorene Unterwäsche? Was sind das für Hütten, die an Häusern kleben? Holzhütten, bis ich erfahren habe, das sind Klos. Also die haben sich da ihre Klos aus der Wohnung raus als Balkon gebaut. Das als Fotos festzuhalten.
Also im Grunde den Sound nimmst du auf.
Ja, genau.
Ja. Die Atmosphäre,
genau.
Die du dann in deine Bücher reinschreibst.
So ist es. Und diese Fotos sind auch wahnsinnig wichtig, weil die hole ich mir dann nochmal raus und vergrößere die auch und gucke mir so die Details an. Und dann sehe ich ja auch nochmal, was haben die Leute angehabt, was war das für ein Wetter. Und ja, die helfen mir sehr. Ich mache auch Notizen. Ich nehme ja immer ein Notizbuch mit und schreibe dann so Schlagworte rein, die wirklich was mit Gerüchen zu tun haben. Momenten, wann und wo hat ein Vogel gesungen, was für ja auch viel Geräusche. Ich finde es immer sehr wichtig in Büchern, dass man eben nicht nur das mitbekommt, was gesehen wird, sondern dass auch mal beschrieben wird, wie etwas riecht, sich anfühlt, was man spürt auch. Also das
irgendwo bellte ein Hund, soll einer der meistgenutzten Sätze in Romanen sein. Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Und das ist natürlich schön, weil wenn man dieselbe Atmosphäre mit nichts anderem hinkriegt, als dass zwei Weidenäste aneinander reiben und dieses Reiben beschreibt.
Beschreiben ist ein gutes Stichwort. Hast du ein kleines Stück ausgesucht, was du uns vorlesen kannst?
Ja. Mhm. Ich habe euch mitgebracht aus Schatten der Toten, der dritte Kepler-Roman. Und ist der Abschluss auch. Es war als Trilogie gedacht und bin froh, dass es jetzt auch sein Ende gefunden hat. Ich verrate nicht welches, aber ich lese den Anfang vor. Da lernen wir Judith nicht kennen, sondern Bastide Lacan, ihren Vater. Und es ist wirklich einfach der Anfang. Und ich denke, 2 Minuten oder 3, länger ist es nicht. Wir haben gerade über den Siemens Club gesprochen, also da ist das. Der Anruf kam spät. So spät, dass Bastide Lacan zusammenzuckte, als das Handy vibrierte. Die Schüssel mit den Flusskrebsen war fast leer. Er wischte sich hastig die Finger an der Papierserviette ab und sah sich unauffällig um. Der schmucklose, gekachelte Raum war gut besetzt an diesem Abend. Sogar die Telefonzelle wurde benutzt. Nebenan spielten angetrunkene Seeleute Tischfußball. Die Luft war geschwängert von Rauch und Sehnsucht. Der Siemens Club im Herzen des Handelshafens war das Wohnzimmer der Matrosen, die Insel der Schiffbrüchigen, der Ankerplatz der Heimatlosen. Die Fronzi, die hier strandeten, fremde Segler. Sie hatten nicht genug Zeit, um über die Potemkinsche Treppe hinauf in die Stadt zu steigen oder gleich hinter dem Tor zu den lockenden Lichtern und den Kellerbars mit den mehr oder weniger schönen Frauen. Oder sie hatten nicht genug Geld oder keine Papiere oder es fehlte einfach an allem zusammen. Die meisten saßen über ihre Smartphones gebeugt, das Wodka-Glas in der einen und die 11-Zoll-Familie in der anderen Hand. Ja, brüllende Dieselmotoren, knatternder Wind, heisere Rufe, Todesangst. Scheiße, Scheiße! Poltern, knarren. Ein Brecher musste das Schiff erwischt haben. Einige Sekunden lang hörte Lacan nichts anderes als die beängstigenden Geräusche von Gefahr, Lebensgefahr. Was ist los? Fragte er leise. Im Aufstehen warf er ein paar Griffnischsteine auf den Tisch und griff zu seinem Glas. Der Junge hinter dem Tresen nickte ihm zu. Sie kannten sich, obwohl sie bisher keine 3 Worte miteinander gewechselt hatten. Worte galten hier nichts. Habt ihr sie?
Ja, ja, aber sie sind hinter uns her. Scheiße, verhurte Jungfrau Maria, ich bring dich um.
Moment, Lacan verließ den Club. Niemand achtete auf ihn. Nur der Luftzug beim Öffnen der Tür ließ einige Köpfe nach oben rucken. Er war anders, keiner von ihnen. Vielleicht dachten sie an einen Captain oder Owner oder, was am nächsten nach lag, einen Businessman. Keiner von ihnen und trotzdem Teil dieser Zufallsgemeinschaft, die sich jeden Abend neu zusammenfand. Ihr Interesse verschwand zeitgleich mit dem Schließen der Tür. Der Sturm hatte vor einer guten halben Stunde das Festland erreicht. Er pfiff über die Container und jaulte um die hohläugigen Fassaden der alten Speicher und trieb diesen Schneeregen vor sich her, der sich sofort wie mit 1000 Nadeln durch jeden noch so schmalen Spalt der Kleidung stach. Die Lampen schaukelten an ihren hohen Masten und ließen Lacans Schatten wie betrunken schwanken. Ganz ruhig, es läuft wie geplant.
Du verfickter Hurensohn, nichts läuft. Die haben die Security erhöht. Flat hat's erwischt, das hast du gewusst, du.
Es folgte eine Kanonade von Schimpfwörtern und Flüchen, die selbst Lacan nicht geläufig waren. Russisch und Ukrainisch unterschieden sich eben doch. Er suchte Schutz vor den peitschenden Regenschauern um die Ecke im alten Haupteingang des Clubs, der schon lange nicht mehr genutzt wurde. Es bleibt wie geplant. Wir treffen uns um Mitternacht in Fontanka.
Wow, Hörspiel, Elisabeth Herrmann.
Ja.
Liest du deine Bücher selber auch als Hörbuch ein?
Nein, weil wenn es jetzt hübsch geklungen hat, ich bin kein Sprecher. Und Sprecher sind einfach nochmal eine andere, die haben nochmal eine andere Qualität. Also ich habe mich jetzt irrsinnig verhaspelt oft, ich habe undeutlich gesprochen, genuschelt. Ich betone es vielleicht ganz nett, aber ich bin kein ausgebildeter Sprecher. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das hat 3 Tage gedauert, Lilienblut. Und ich muss sagen, Hut ab. Also das war wirklich, das war anstrengend. Hartes Brot.
Wenn du selber so auf Reisen bist und dann guckst du die ganze Zeit oder liest du auch viel, wenn du unterwegs bist?
Ach, ich lese auch viel, ja.
Auf Papier
ja,
oder hast
ja,
du
auf Papier.
Wieder?
Ich lese wirklich auf Papier. Ich habe in den USA 4 Bücher mitgehabt. Ich habe da auch gerade Michelle Obama zu Ende gelesen, was toll war, weil ich auch in Chicago war. Sie ist ja in der Southside groß geworden. Ich möchte gerne Bücher lesen. Ich lese Zeitschriften auf dem iPad, weil bei Flügen darf man sich immer welche runterladen. Ich bin noch nicht so so weit, sie mir zu kaufen. Also es ist für mich irgendwie eine andere Art, eine flüchtigere Art des Lesens. Also das ist wirklich, also auch bei Zeitschriften, ich meine, ich manchmal reiße ich, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer bin, auch was aus einer Zeitung raus, was ich aus dem Lesezirkel heft, um Gottes Willen. Das muss ich wieder an Dörte Hansen denken, Mittagsstunde, da spielt das eine große Rolle, der Lesezirkel.
Die modernen Leute fotografieren es ja ab.
Ja, ich weiß nicht.
Aber ich habe dich ja auch gebeten, mal drei Bücher rauszusuchen, von denen du sagst, das wäre schön, wenn alle die lesen oder das wäre eine Empfehlung oder die sollte mal gelesen werden.
Ich habe ja eben gerade Dörte Hansen erwähnt, also die ist für mich wirklich, also da geht mir das Herz auf, also Altes Land, ich habe jetzt Mittagsstunde gelesen, das ist wunderbar. Wenn man aber sagt, so Klassiker, also so wirklich Bücher, die bleiben und die, das ist so selten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Bücher alle 10 Jahre nochmal lesen oder so. Aber es gibt welche, bei denen ich das getan habe. Und zwar ist das eine, Peter Hoeg, Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Das ist für mich ein Meilenstein an Psychologie und an Kriminalliteratur, der wirklich Türen geöffnet hat in eine neue Dimension des Krimischreibens. Also der ist für mich wirklich einzigartig, was später er geschrieben hat auf einem anderen Blatt. Aber Fräulein Smillers Gespür für Schnee auch bitte nicht verwechseln mit dem Kinofilm. Also das finde ich großartig. Raymond Lowry, Unter dem Vulkan, hat mich nach Mexiko begleitet. Ist eigentlich meines Erachtens Weltliteratur wie Moby Dick. Nur geht es da um zwei Männer in Sonora, glaube ich, und eine Frau, also so richtig großartiger Hollywood-Stoff der beginnenden 60er Jahre. Und so liest sich das Buch auch, also zum Wegträumen. Man sollte noch ein bisschen Filmmusik von Lalo Schifrin im Hintergrund laufen haben. Und man ist auch in dieser Tristesse, man muss noch einen Bourbon trinken. Also es ist ja auch ein Buch, Lowry war Schwerstalkoholiker. Ist, glaube ich, der einzige wirklich Schwerstalkoholiker, der jemals Weltliteratur geschrieben hat, weil er diesen Tremens so beschreibt. Und toll. Und als drittes dann halt, das kennt bestimmt jeder, aber ich lese es immer wieder gerne, alle 10 Jahre, Umberto Eco, Der Name der Rose.
Wenn du das Trinken ansprichst, Isabel Bogdan hat in diesem Podcast gesagt, sie trinkt dann abends, wenn sie alleine weiterschreibt, über Nacht lieber nicht weiter, weil sie Angst hat irgendwie, dass sie dann so automatisch weiter trinkt. Kann man nochmal nachhören im Podcast Nummer 1 hier von Die Schreibenden. Hast du Dinge, die du machst oder nicht machst, wenn du schreibst? Also wenn du ernsthaft in die jetzt will ich fertig werden Phase kommst?
Also das würde sich überhaupt nicht besser wie so anhören. Ich trinke sowieso sehr wenig Alkohol. Ich glaube, ich kann nicht performen, wenn ich getrunken habe. Also ich performe wunderbar im privaten Kreise. Aber es ist für mich, es geht leider nicht auch im Studio. Ich bin ja Radiojournalistin geworden. Das waren Zeiten, hat man um 11 Uhr morgens bei Pressekonferenzen Cognac und Wein ausgeschenkt. Da musste man um Wasser betteln. Und wenn ich einen Schluck trinke, es wird anders. Auch beim Schreiben, ich muss einfach nüchtern konzentriert bleiben. Das ist leider so. Ich habe keine Rituale. Ich sitze mal hier, ich sitze mal dort. Das Einzige, wo ich wirklich nicht schreiben kann, ist bei im Flugzeug oder in der Bahn, das ist schwierig, da mache ich lieber Korrekturen. Ansonsten hatte ich all die Jahre über, und das verdanke ich Cora Stephan, ihr wunderschönes Häuschen in Frankreich im Sommer. Hab aber jetzt seit Anfang Dezember stolze Besitzerin eines eigenen Häuschens. Nicht in Südfrankreich, aber im lieblichen, wunderschönen Südbrandenburg.
Da ist man ja auch viel schneller.
So ist es, im Spreewald, und freue mich total drauf. Also es wird jetzt, habe ich immer so vor Augen gehabt, so ein Schreibhäuschen.
Und da entstehen dann die nächsten Geschichten?
Hoffe ich mal. Also im Moment entstehen sie noch in der Besenkammer hier, in der Wohnung. Wobei ich jetzt langsam aber sicher, seit es die iPads gibt und man nicht immer so aus- und einstöpseln muss, sitze ich auch mal hier im Wohnzimmer oder in der Küche. Oder.
Gibt es was du auf deinem Schreibtisch hast, was dich inspiriert, was dich erinnert, was du in die Hand nehmen musst, angucken musst?
Nein.
Bilder?
Nein.
Musik?
Nein, um Gottes Willen, nein. Meine Tochter studiert Juratexte bei Radiomusik. Es ist für mich, ich kann es nicht.
Absolute Ruhe.
Absolut. Nein, nicht absolut. Es kann draußen schon was passieren.
Dann ist der Spreewald ja auch perfekt.
Ja.
Nun hast du auch, dazu kommen wir jetzt gar nicht mehr, auch noch Jugendbücher geschrieben. Mhm. Und wir haben einiges angesprochen, was du geschrieben hast. Was kommt denn jetzt, nachdem wir wissen, jetzt kommt der neue Judith Kepler, du arbeitest an einem Drehbuch. Ist dann auch ein neuer Roman schon in Arbeit oder im Kopf?
Ja, ich fange gerade an zu plotten für einen neuen Fernau, was verdammt spät ist, weil ich soll den Ende Juli abgeben. Oh mein Gott. Ich habe morgen ein Gespräch.
Ende Juli 2018 sollst du ihn abgeben.
2019.
Ach, das schaffst du doch.
Ja, Gut, okay, wenn du das sagst. Aber da bin ich jetzt gerade noch am Plotten und wir wissen alle, dass Plotten das Schlimmste ist überhaupt. Also es ist so unsinnig, so mühselig und alles. Aber es kommt ein neuer Fernau, auf jeden Fall. Wenn ich Glück habe, toi, 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 wird der Schneegänger dieses Jahr endlich was. Das ist eine Buchverfilmung, die auch schon lange braucht. Das braucht oft lange. Und ja, dann die nächsten Pläne, wie gesagt, Werner von Braun, das Drehbuch. Und dann sind so Sachen im so Eisen im Feuer. Und wir wissen nicht, wird was draus oder also da, aber ich bin dran. Also
ich freue mich auf Judith Kepler in Schatten der Toten, der jetzt ganz neu da ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank,
Elisabeth Dank. Hammann. Dankeschön.
Die Buchliste gibt es wie immer zum Nachlesen, entweder auf anja-görz.de oder hier im Podcast bei iTunes, bei Spotify oder bei Soundcloud. Bleiben Sie uns gewogen.